Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir und Grüße aus Hoffenheim und natürlich Grüße auch von meiner Frau, die ist aber anderweitig beschäftigt. Ist so. Wo ich die Predigt vorbereitet habe, kamen mir so verschiedene Gedanken. Matthias hat es ja schon sehr schön, sehr gut eingeleitet mit Krankheiten und Not und Geldsorgen und. Schwierige Zeiten manchmal, und ich habe da mal so für mich überlegt, wir leben, so empfinde ich zumindest, in relativ unruhigen Zeiten. Also so kommt es mir vor. Wenn ich an den Krieg denke in der Ukraine, seit, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, gut 1,5 Jahre. Und unsere Bäckersfrau, die stammt aus der Ukraine. Und wenn ich dann samstags morgens hingehe, dann erzählt sie manchmal davon, wie sie mit ihren Verwandten, Bekannten in der Ukraine fast täglich telefoniert, die aufgrund von diesen ganzen Bombenangriffen, Raketenangriffen oftmals sich in irgendwelchen U-Bahn-Schächten aufhalten müssen, mit Kindern und dort schlafen. Essen, alles, das Leben spielt sich dann so lang, zumindest wie diese Bombenangriffe laufen, in diesen U-Bahn-Schächten ab. Und sie schüttelt dann nur noch den Kopf und sie muss die Tränen unterdrücken. Ist für sie nicht nachvollziehbar, was da abgeht. Ich denke daran, jetzt glaube ich vor einer Woche oder 2 Wochen, ich weiß nicht genau, gab es die Pressemitteilung, dass Russland anscheinend angefangen hat, die ersten Atomwaffen in Belarus zu stationieren. Kam heute Morgen noch in den Nachrichten, wo man auch über diese Drohung der Atomwaffen gesprochen hat. Da war ein kurzes Interview in den Nachrichten drin. Die sogenannte Wagner-Gruppe, die jetzt da nach Russland einmarschiert ist und urplötzlich sich geeinigt hat und dann doch Richtung Belarus marschiert, aber trotzdem sehr viel Unruhe. Die Energiediskussion, die wir haben, Öl, Gas, Erdwärme, was auch immer. Es weiß keiner so recht, was kommt. Und dann habe ich etwas gefunden von einem, zwar nicht mir, aber angeblich einem bekannten Schauspieler. Wie heißt der gute Mann? Sebastian Urbanski. Er leidet selbst unter dem Down-Syndrom. Und er hat einen Satz gesagt, alle haben das gleiche Recht zu leben. Fand ich einen starken Satz. Er steht mit seinem Down-Syndrom als Schauspieler natürlich komplett in der Öffentlichkeit. Aber hat den Mut, genau das zu sagen, wo ich ihm nur zustimmen kann. Und dann ganz aktuell, letzte Woche, ein Schüler, der eigentlich ein junger Mann ist, der sich als Frau fühlt, soll mit einem Frauennamen angesprochen werden, begeht Suizid. Dann sitzt man da und denkt, ja, mir fehlen einem die Worte. Hört sich alles sehr schlimm an. Letztendlich ist es vielleicht auch so. Und ich glaube, man könnte diese Aufzählung ohne Probleme weiter fortführen. Ich glaube, wenn wir hier so miteinander reden würden, ihr würdet noch manches andere finden. Und wenn ich dann so reingucke, auch ich habe tagtäglich mit den jungen Menschen zu tun, dann habe ich den Eindruck, Moral, ethische Werte, ja, jeder nach seiner Fasson, liberal, tolerant, Freiheit, egal in welchen Bereichen. Wie gesagt, ich habe den Eindruck, wir leben in relativ unruhigen und schwierigen Zeiten, so empfinde ich zumindest, hat vielleicht auch ein bisschen mit dem Alter zu tun, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung, ich empfinde es zumindest so. Und ich habe mich gefragt, wie kann man in solchen Zeiten, wo diese Ordnungen Gottes, die moralischen Wertmaßstäbe, ja, eigentlich kaum noch was zählen, wie kann man da sein Glauben leben? Wie kann man in schwierigen Zeiten, in instabilen Zeiten dazustehen und sagen, nee, und ich sehe das anders. schwierig. Und ich denke immer, ich erlebe es bei mir selber, der Zeitgeist, der macht auch von mir keinen Halt. Es gibt Dinge, die einem dann plötzlich prägen, die einen plötzlich denkst du, was denkst du eigentlich gerade? Und du wirst mitgenommen, mitgerissen und plötzlich denkst du, ja, passt doch eigentlich auch so. Hört sich ein bisschen heftig an, aber es, ja. Und das Volk Israel hat's ähnlich gemacht. Sie lebten gut. Wir wollen ja in Richter 6 gleich mit uns beschäftigen. Und in dem Kapitel davor, Kapitel 5, heißt es ganz zum Schluss. Und zwar, weil sie sich als Volk an diese Ordnung Gottes gehalten haben, hatten sie 40 Jahre Ruhe. 40 satte Jahre Ruhe. Und dann fängt Richter 6 an mit einem Satz, wo es dann nur noch heißt, das, was die Israeliten taten, und als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre lang. Ich habe mich gefragt, ein unheimlicher Sprung. Obendran steht 40 Jahre Ruhe und dann direkt an das anschließende Kapitel sind Dinge gewesen, die die Israeliten gemacht haben, die Gott überhaupt nicht gefallen haben. Die Israeliten sind wiederholt, wie so oft in ihrer Geschichte, ihrem Gott untreu geworden. Er liefert sie den feindlichen Völkern aus. Die Angriffe auf ihr Land geschahen in Form von Raubzügen. Wo die Midianiter mit ihren Verbündeten ins Land eindrangen, da lagerten, das Getreide verbrauchten oder, wenn sie Lust und Laune hatten, auch das Getreide zerstörten. Nutztiere, die Israel hatte, fielen diesen ganzen Raubzügen zum Opfer. Und die Lage war so schlimm, dass die Israeliten gar nicht mehr in ihren normalen Häusern leben konnten, sondern sich zurückziehen mussten in die Berge. Unterdrückung der Israeliten wird schlimmer und schlimmer. Und in dem Text steht drin, dass diese Feinde so eine Art wie Heuschrecken bezeichnet werden. Ihr müsst euch das vorstellen, wie ein Schwarm von Heuschrecken über das Land zieht. Und dann auf einmal, hört sich provokant an, schreien sie wieder zu ihrem Gott. Das typische Verhalten von uns Menschen, so würde ich es jetzt mal fast bezeichnen. Israel verlor die Kontrolle. Die Söhne Israels taten, was böse war vor den Augen des Herrn. Und Israel verarmte, klar, das Getreide vernichtet wird, das ganze Vieh weg ist. Und man hätte jetzt hingehen können und sagen, Gott, hey, geh hin, du hast die Macht, schick einfach Hilfe und ist die Sache vom Tisch. Nee, das macht er nicht. Er geht hin und schickt erstmal einen Propheten, der ihn deutlich macht, hey Leute, was macht ihr? Und der Prophet geht hin und zählt auf, was hat Gott alles für euch Gutes getan? Er hat euch aus der Knechtschaft geholt, er hat euch aus Ägypten geholt. Die Grundlagen eurer Wohltaten und eurer Befreiung liegen allein in Gott begründet. Und er geht hin und sagt, geht wieder zurück zu dem Bund, den ihr mit Gott geschlossen habt. Und er spricht die Schuld an. Er sagt, ihr seid ungehorsam geworden gegenüber der Stimme Gottes. Ihr gehorcht lieber den Göttern in Kanaan, anstatt der Stimme eures Gottes, der euch so viel Gutes getan hat. Und Gott sagt in Richter 6 oder lässt über den Propheten sagen, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Wie gesagt, Gott hätte sagen können, was habe ich euch alles Gutes getan? Und okay, wir fangen nochmal neu an. Nein, er geht hin und sagt, ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Und deshalb diese Konsequenzen. Hart. Und ich hatte so den Eindruck, wo ich den Text gelesen habe, wo Gott diesen Satz ausspricht, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht, als ob so ein bisschen Traurigkeit mitschwingt. Wie sage ich manchmal zu meinen Kindern? Ich hab's dir gesagt. Ich hab dich darauf hingewiesen. Und man, als Eltern sagt man ja manchmal, naja, sie müssen sich vielleicht auch mal, ich sag mal ganz hart, eine wunde Nase holen. Ja? Möchte man eigentlich nicht und man versucht das zu vermeiden. Und wenn sie es doch holen, meine Kinder haben mich dann immer groß angeguckt, du bist ungerecht und so, und ja, sag ich, mag bei euch so, ihr fühlt das vielleicht so, aber ja, und Gott, dem geht's vielleicht ähnlich. Traurig, Gott ist betrübt und denkt, meine Güte, warum schon wieder? Was muss ich noch alles tun, damit ihr endlich bei mir bleibt? Ich habe euch mit allem beschenkt. Mit allem. Mehr geht fast nicht. Er hat seine Macht offenbart, seine Kraft, Majestät, Gottheit. Aber, wie gesagt, 40 Jahre Ruhe, die 40 Jahre waren vielleicht zu lang. Sie haben sich zu sicher gefühlt oder ich weiß es nicht. Und dann drehen sich plötzlich die ganzen Maßstäbe um. Man hat den Eindruck, es ist natürlich nach 40 Jahren gibt's natürlich locker flockig einen Generationswechsel. Und ich habe einen Text gefunden, der den Generationswechsel schön darstellt. Eine Mutter besuchte eine Hochzeit und sie sagte zu ihrer Tochter, hier sind alles nette, freundliche Menschen, die es zu etwas gebracht haben. Sie leben aber als unverheiratete Männer und Frauen zusammen, ohne jegliche Skrupel. Ihre Tochter antwortet darauf, Mama, das verstehst du nicht. Meine Generation ist anders als deine Generation. Meine Generation ist toleranter. Sie sagen, lass die Menschen so leben, wie sie leben möchten. Wir entscheiden selbst, was falsch und richtig ist. Und jedem anderen überlassen wir diese Entscheidung ebenso. Generationswechsel. Also nebenbei, den Satz höre ich auch immer. Da heißt dann nicht Mama, aber Papa, das verstehst du nicht. Ich ziehe dann meistens von dannen und denke, naja, okay. Der Wille Gottes, seine Ordnungen, uninteressant. Und leider ist hier nicht erwähnt, was Israel so alles daneben und falsch gemacht hat. Eins ist aber klar, es waren definitiv Dinge, die sie von Gott getrennt haben. Und, ihr wisst ja selber, solche Dinge sind oftmals schleichende Prozesse. Step by step schleicht sich irgendwas ein und irgendwann wird es zur Gewohnheit. Es geht uns gut, man hat viel zu tun, natürlich. Gewohnheiten schleichen sich ein, stille Zeit wird eingeschränkt, das Gebet gerät in den Hintergrund. Man regt sich über gewisse Dinge gar nicht mehr so auf, man wird vielleicht etwas toleranter, liberaler. Oder, habe ich mir gedacht, vielleicht noch ein bisschen heftiger, man wird gleichgültig. Man wird vielleicht gleichgültig. Und ich habe mir für mich persönlich die Frage gestellt, wie ich da so gesessen habe. Wie nah bist du selbst noch an deinem Gott? Erreicht dich sein Reden noch? Bin ich so nah am Vaterherzen, dass ich dieses Wort oder sein Handeln, sein Gespür für mich wahrnehme? Das ist eine sehr persönliche Frage. Und ich habe festgestellt für mich, es ist manches nicht so, wie es sein sollte und könnte und müsste. Und ich sagte mir dann, ja, du hast recht. Ich habe mit ihm gesprochen und habe gesagt, du hast recht, dass du traurig bist und dass du betrübt bist. Du hast deinen einzigen Sohn gegeben, Und ich gehe hin und vergesse dich schlicht und ergreifend in manchen Situationen. Nicht generell, aber in manchen Situationen. Israel hat es genauso gemacht. Die Werte Gottes zählen nicht mehr. Es ging ihnen so unglaublich gut, dass man da gar nicht mehr dran gedacht hat. Und ihre Existenz wird erschüttert. Erschüttert durch den Ungehorsam gegenüber ihrem Gott. Und aufgrund dieses Ungehorsams treten sie aus der Gemeinschaft mit Gott heraus. Heraus aus dem Glaubensgehorsam. Die gehen einen Schritt zurück und denken, ja, es geht doch gut, es läuft doch. Gott, ja, da gab's mal vielleicht was, aber unser Leben ist doch super. Anstatt so weit zu denken, zu sagen, ja, Moment mal, wenn es uns gut geht, warum geht's uns denn überhaupt so gut? Was ist der Grund? Was ist die Ursache? Man ruft auch in unserer Zeit nach Toleranz. Wir auch, wie gesagt, wir reden sehr oft in der Schule darüber. Und die Kollegen denken manchmal, Detlef, du bist sehr konservativ. Da sage ich, ja, das mag wohl sein, dass ich so bin. Aber es hat seinen Grund. Und man kommt im Gespräch im Lehrerzimmer, vielleicht auch mal irgendwo im Klassenzimmer, wo man eine Zeit lang allein ist, wenn die Schüler draußen sind. Und dann kommt mein Sohn ins Gespräch rein. Ihr glaubt gar nicht, was ich in der Berufsschule alles erlebe. Ein Beispiel, das muss ich jetzt erzählen, kommt mir gerade. Ich bin auf dem Schulhof und da kommt ein Schüler auf mich zu. Ich wusste, das ist eigentlich ein junger Mann, der trägt Frauenkleider. Ich wusste im Moment nicht, er wollte was von mir, hat mich dann angesprochen, ich wusste nicht, wie ich ihn ansprechen sollte. Ich war ein wenig perplexed und ein Kollege sagt, ja, hast du das noch nicht gesehen? Ach, das macht er schon seit Monaten, ist doch kein Problem. Ich sage, das ist doch kein Problem, alles gut. Weshalb ich heute erzähle, euch einfach mit reinzunehmen, was so um uns herum passiert. Und es kann uns passieren, wie jetzt mir gesagt, du bist viel zu konservativ, sei doch mal ein bisschen locker, du hast es mit jungen Menschen zu tun. Ja, sage ich, aber die jungen Menschen brauchen Orientierung. Sie brauchen eine Richtung. Und dafür sind wir als Lehrer und auch Ausbilder mitverantwortlich. Es ist so. Oder man geht hin und sagt, ach, lass laufen, wir resignieren, wir können es sowieso nicht ändern. In dieser Zeit, ja, und dann lassen wir es laufen. Nein. Ich für mich sage dann nein, weil ich einfach die Verantwortung sehe, die wir als Nachfolger Jesu haben. Und ich sage nicht, dass es leicht ist. Heilig leben in schwieriger Zeit, den Glauben leben in schwierigen Zeiten, gehorsam zu sein, den Schritt zu gehen, dem Wort Gottes zu vertrauen und das Wort Gottes so zu nehmen, wie es da steht und dass unsere Beziehung zu Gott immer eine persönliche bleibt und ist geprägt von der Liebe zu Jesus. Und Gehorsam ist nicht leicht. Aber die Bibel spricht auch nicht vom blinden Gehorsam. Nein, davon spricht sie nicht. Der Gehorsam gegenüber Gott hat was mit Hören zu tun, Zuhören zu tun. Sören Kierkegaard sagte einmal, das Evangelium weiß, das Verstehen kommt erst nach dem Gehorsam, nicht vorher. Wir hören und gehen Schritte im Vertrauen auf Gott und danach versteht man. Eines bitte ich vom Herrn im Psalm 27, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Finde ich schön, den Satz. In der Nähe Gottes zu bleiben. In der Nähe Jesu zu bleiben. Der für dich und für mich ans Kreuz gegangen ist, das feiern wir gleich mit dem Abendmahl. Er hat es einfach verdient, dass wir uns allein auf ihn ausrichten, als Einzelne und als Gemeinde. Durch unseren Gehorsam soll seine Liebe in unserem Leben deutlich werden, wiedergespiegelt werden. Das Volk Israel hat zwar gehört, aber nicht umgesetzt. Und deshalb die Konsequenzen. Ich sag's nochmal, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Ihr seid abgedriftet. Es hat euch nicht interessiert, was ich euch sage. Und ein Zitat, was ich auch noch gefunden habe, das passt da hinein. Es fehlt uns nicht am Heiligen Geist. Den hat jeder von uns bekommen. Es fehlt uns nicht am Heiligen Geist, sondern am Glaubensgehorsam. Schritte zu wagen im Vertrauen. Noah, was hat Noah gemacht? Er sollte eine Arche bauen. Die Leute haben ihn ausgelacht, haben gesagt, bist du ganz klar, du bist hier irgendwo im trockenen Land, wer weiß, wie weit weg. Du willst eine Arche bauen? Hallo? Geht's dir noch gut? Er hat's gemacht. Abraham, was hat er gemacht? Er hat die Anweisung gekriegt von Gott. Geh los. Und er wusste, wenn es extrem wird, steht der Tod meines Sohnes am Ende durch meine Hand. Müsst ihr euch mal vorstellen. In Hebräerbrief Kapitel 11 stehen so viele Menschen, wo deren Glauben auch in schwierigen Zeiten beschrieben wird. Das müsst ihr euch mal zu Gemüte führen. Das ist der Hammer. Hebräer 11. Menschen, die ihr Leben, ihr Glauben gelebt haben. In Titus 2 steht, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und er unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Übersetzt, bleibt dran an Gott. Lebt nach seinen Maßstäben. Lasst euch führen, lasst euch an die Hand nehmen. Ein Leben leben, was Gott ehrt. Damit die Menschen um uns herum sehen, ja, was es für Werte und für Maßstäbe gibt, die ein Leben ermöglichen in Geborgenheit, in Frieden und unter dem Segen Gottes. Auch wenn es schwierig ist. Auch wenn man manchmal ja tief durchatmen muss und sagt, hey, ich hab die Faxen dick, ich hab's satt. Aber dann am Ende zu wissen, Gott steht über allem, auch wenn es schwer ist. Jesus Christus hat uns nicht versprochen, dass es hier locker flockig läuft. Im Johannesevangelium sagt er, in der Welt habt ihr Angst. Ihr habt Angst, ja, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus wusste, dass wir in Not kommen werden, dass wir Glaubensnot erleben werden, dass wir manchmal nicht wissen, hey, ich kann meinen Glauben jetzt nicht so leben, wie du es dir vielleicht wünschst. Ich kann nicht so beten, wie du es dir vielleicht, ja, erwünscht. Und es ist keine Schande. Es ist definitiv keine Schande und man verliert deshalb auch sein Gesicht nicht, wenn wir zugeben, wir sind keine Helden. Sondern, dass wir Menschen sind, du und ich, die ängstlich sind, die gedrückt sind, die manchmal sagen, es reicht irgendwann mal. Solche Phasen hat jeder von uns. Aber Jesus weiß drum. Und und deswegen seine Aussage: In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Und eine schöne Verheißung, eine Zusage, die kommt aus Offenbarung 3, Vers 8. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Da wird die Belohnung, fast in die Belohnung ausgedrückt. Ich kenne deine Werke, du hast eine kleine Kraft. Aber du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Eine unglaubliche Verheißung. Glauben, Leben in schweren Zeiten, in unsicheren Zeiten, in unstabilen und instabilen Zeiten, ist nicht leicht. Und die Frage, die sich stellt, auch in solchen Situationen, darf der Glaube, der Gehorsam, die Treue gegenüber Jesus was kosten? Bin ich bereit, dafür zu zahlen, wenn es darauf ankommt? Denn Tatsache ist, der Wille Gottes ist und wird nie verhandelbar sein. Der steht. Und er steht einfach deshalb so fest, weil er es gut meint und weil er weiter sieht wie wir. Darf der Glaube mehr Nachteile bringen? Oder sagt er, halt, stopp, Moment mal, das ist mir jetzt zu viel. Bin ich nur so lange gehorsam, wie es mich nichts kostet? Es ist provokativ, ja. Es ist eine provokative und eine herausfordernde Frage. Aber ich glaube, wir müssen uns ab und an mal mit dieser Frage auseinandersetzen. Was ist für mich relevant? Wir leben in dieser Welt, müssen unsere Arbeit machen, müssen uns um unsere Familien kümmern. Ja, die Frage ist immer, auf welcher Grundlage. Römer 12, 2 schreibt Paulus: Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Wohlgefällige und Vollkommene. Im Griechischen heißt diese Aussage, stellt euch nicht gleich, übersetzt, sich nicht prägen lassen. Lasst euch nicht prägen von dem allgemein gültigen gesellschaftlichen Normen. Wir gehören zu Jesus Christus. Der ist der Maßstab für unser Leben. Er ist derjenige, der uns sagt, wie es laufen soll und wo es lang geht. Und es war bisher, und es wird es auch sicherlich immer noch sein, gut. Es war gut. Bis zum heutigen Tag. Es war gut. Ich wünsche uns allen zusammen, dass wir in diesen Zeiten das uns zum Lebensmotto machen vielleicht. Seid getrost, sagt Jesus. Seid getrost, habt Mut. Ich bin bei euch. Ich bin unterwegs mit euch. Geht vorwärts. Lebt euren Glauben und macht den Menschen deutlich, um was es geht. Dass sie errettet werden und wissen, dass ihr Leben sonst verwirkt ist. Und dass es sich lohnt, dass Jesus Christus im Mittelpunkt steht und sonst niemand. Amen.